Mary Shelley. Mary Shelley, 1797 bis 1851, wurde mit Frankenstein berühmt. Sie schrieb Romane, Reisebücher und Biografien. Heute gilt sie als zentrale Stimme der Romantik. Frühes Leben. Mary Shelley wurde 1799 in Somerstown, London, als Mary Wollstonecraft Godwin geboren. Ihre Mutter war die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, ihr Vater der Philosoph und Autor William Godwin. Kurz nach Marys Geburt starb ihre Mutter an Kindbettfieber. William Godwin zog daraufhin seine kleine Tochter Mary und deren ältere Halbschwester Fanny Imlay allein groß. Fanny war das Kind von Wollstonecraft und dem amerikanischen Spekulanten Gilbert Imlay. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau veröffentlichte Godwin die Schrift Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman. Das war 1798. Er wollte seiner Frau damit ein liebevolles Denkmal setzen. Weil das Buch jedoch ihre Liebesbeziehungen und ihr uneheliches Kind offenlegte, waren viele Leserinnen und Leser schockiert. Die junge Mary las die Memoiren und die Bücher ihrer Mutter. Ihr Vater sorgte dafür, dass sie das Andenken an Wollstonecraft hochhielt. Briefe der Haushälterin und Kinderfrau Louisa Jones schildern, dass Marys erste Lebensjahre glücklich waren. William Godwin geriet jedoch häufig in schwere Schulden. Er glaubte, die Kinder nicht allein großziehen zu können und suchte eine neue Ehefrau. Im Dezember 1801 heiratete er Mary Jane Claremont. Sie war gebildet und brachte zwei eigene Kinder mit, Charles und Claire. Viele Freunde hielten die neue Frau für hitzköpfig und streitsüchtig. Godwin liebte sie trotzdem und die Ehe funktionierte. Mary Godwin entwickelte jedoch eine tiefe Abneigung gegen ihre Stiefmutter. Später meinte der Biograf Charles Kegan Paul, Mrs. Godwin habe ihre leiblichen Kinder bevorzugt. Das Ehepaar Godwin gründete eine Verlagsbuchhandlung mit dem Namen Mary Jane Godwin. Dort boten sie Kinderbücher, Schreibwaren, Karten und Spiele an. Das Geschäft war jedoch nicht rentabel. William Godwin musste sich immer wieder hohe Summen leihen, um den Laden am Leben zu halten. Dadurch wuchsen seine Schulden. Bis 1809 stand der Betrieb kurz vor dem Zusammenbruch und Godwin verzweifelte fast. Anhänger seiner Philosophie, unter ihnen Francis Place, liehen ihm erneut Geld und bewahrten ihn so vor dem Schuldgefängnis. Mary besuchte nur selten eine reguläre Schule. Dennoch unterrichtete ihr Vater sie in vielen Fächern. Er unternahm Lernspaziergänge mit den Kindern, öffnete ihnen seine Bibliothek und ließ sie an Gesprächen mit Besuchern wie dem romantischen Dichter Samuel Taylor Coleridge oder dem früheren Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten Aaron Burr teilnehmen. Godwin gab zu, dass er nicht streng nach den Erziehungsideen von Mary Wollstonecraft vorging. Trotzdem erhielt seine Tochter eine für Mädchen dieser Zeit außergewöhnlich breite Bildung. Eine Gouvernante und ein privater Tutor kamen täglich ins Haus. Mary las die Manuskripte ihres Vaters über römische und griechische Geschichte. Während eines halben Jahres in 1811 besuchte sie ein Internat in Ramsgate. Mit 15 Jahren beschrieb ihr Vater sie als ausgesprochen mutig, etwas herrisch und sehr wissbegierig. Ihr Durchhaltevermögen nannte er beinahe unbesiegbar. Im Juni 1812 schickte ihr Vater Mary zu der Familie des Radikalen William Baxter in die Nähe von Dundee in Schottland. Er schrieb an Baxter, er wolle, dass seine Tochter wie eine Philosophin, ja fast wie eine Zynikerin, erzogen werde. Fachleute vermuten unterschiedliche Gründe für diese Reise. Vielleicht ging es um ihre Gesundheit, vielleicht sollte sie Abstand von den Geschäften des Vaters gewinnen, oder sie sollte direkt mit radikalen politischen Ideen in Berührung kommen. Mary liebte das weite Gelände rund um das Haus der Baxters und die Gesellschaft von deren vier Töchtern. Im Sommer 1813 kehrte sie noch einmal zurück und blieb 10 Monate. In der Einleitung zu Frankenstein, die sie 1831 verfasste, erinnerte sie sich, dass unter den Bäumen des Gartens oder an den kahlen Hängen der umliegenden Berge die ersten wirklichen Einfälle zu ihren Geschichten entstanden. Percy Bysshe Shelley. Mary Godwin begegnete Percy Bysshe Shelley im März 1814. Er war von seiner Frau getrennt und suchte oft ihren Vater William Godwin auf. Bald trafen sich Mary und Percy heimlich am Grab von Mary Wollstonecraft, verliebten sich und flohen am 28. Juli mit Marys Stiefschwester Claire Clermont nach Frankreich. Die Reise durch das kriegsverwüstete Land schilderte Mary später als gelebten Roman. Zurück in England war Mary schwanger, mittellos und ohne Unterstützung ihres Vaters. Sie, Percy und Claire lebten zunächst bescheiden in London, während Shelley wegen Schulden mehrfach untertauchte. Am 22. Februar 1815 brachte Mary eine Tochter zur Welt, die kurz darauf starb. Ein Verlust, der sie in tiefe Trauer stürzte. Im Januar 1816 wurde ihr Sohn William geboren, der liebevoll Wilmaus genannt wurde. Genfersee und Frankenstein. Im Mai 1816 reisten Mary Godwin, Percy Shelley und ihr kleiner Sohn gemeinsam mit Claire Clermont nach Genf. Sie wollten den Sommer mit dem Dichter Lord Byron verbringen. Byron hatte kurz zuvor ein Verhältnis mit Claire begonnen und sie erwartete nun ein Kind. In ihrem Reisebericht »Geschichte einer 6-wöchigen Reise durch Teile von Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Holland«, den sie kurz darauf herausbrachte, schildert Mary die karge Landschaft beim Übergang von Frankreich in die Schweiz. Die Gruppe traf am 14. Mai 1816 in Genf ein. Mary stellte sich dort als Frau Shelley vor. Byron kam am 25. Mai hinzu und brachte seinen jungen Arzt John William Polidori mit. Byron mietete die Villa Diodati am Genfersee im Dorf Cologny. Percy Shelley bezog das kleinere Haus Maison Chapuis direkt am Ufer. Die Freunde schrieben, ruderten über den See und unterhielten sich bis tief in die Nacht. Mary Shelley erinnerte sich später an einen nassen, unfreundlichen Sommer. Der ständige Regen zwang die Gesellschaft oft tagelang ins Haus. Abends saßen sie am Kamin in Byrons Villa und lasen deutsche Geistergeschichten. Daraufhin schlug Byron vor, dass jede und jeder eine eigene Spukgeschichte verfassen solle. Mary fiel zunächst nichts ein, und jeden Morgen fragte man sie: »Hast du dir eine Geschichte ausgedacht?« Ihre Antwort lautete beschämt: »Nein.« Mitte Juni drehte sich ein Gespräch um das Geheimnis des Lebens. Mary überlegte, ob sich ein Leichnam durch Galvanismus wiederbeleben ließe. In der folgenden Nacht fand sie keinen Schlaf. Vor ihrem inneren Auge entstand eine erschreckende Szene. Ein blasser Student kniete neben einem zusammengesetzten Körper. Eine mächtige Maschine setzte das tote Gebilde in eine unruhige, halblebendige Bewegung. Dieser Wachtraum erschütterte sie. Mary begann sofort, eine kurze Erzählung zu schreiben. Ermutigt von Percy Shelley erweiterte sie den Text zu ihrem ersten Roman »Frankenstein oder der moderne Prometheus«. Das Buch erschien 1818. Später sagte sie: »Jener Sommer am Genfersee sei der Moment gewesen, in dem ich aus der Kindheit ins Leben trat. Die Entstehungsgeschichte von Frankenstein wurde vielfach nacherzählt und lieferte die Vorlage für zahlreiche Filme. Der Astronom Donald Olson untersuchte lange Zeit später den Nachthimmel über dem Genfersee. Nach Berechnungen zu Mond- und Sternstellungen kam er zu dem Schluss, dass Marys Wachtraum wahrscheinlich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr am 16. Juni 1816 stattfand. Urheberschaft von Frankenstein. Percy Shelley ermunterte seine Frau zum Schreiben. Wie stark er jedoch am Roman mitarbeitete, bleibt unklar und wird bis heute diskutiert. Mary Shelley erklärte später, sie verdanke ihrem Mann weder eine einzige Handlung noch ein Gefühl. Ohne seine Anregung hätte das Buch aber wohl nie seine endgültige Form erhalten. Das Vorwort der ersten Ausgabe stammte, soweit sie sich erinnerte, von Percy. Die Ausgaben aus 1818, 1823 und 1831 unterscheiden sich. Viele Fachleute führen diese Abweichungen auf Percys Überarbeitungen zurück. Der Literaturwissenschaftler James Rieger meinte, Percys Hilfe sei so umfassend gewesen, dass man ihn fast als Mitautor bezeichnen müsse. Anne Catherine Mellor widersprach und sah lediglich viele technische Korrekturen sowie einige Klarstellungen des Handlungsablaufs. Charles Edward Robinson kam zu dem Schluss, Percy habe nicht mehr getan, als man gewöhnlich von einem Verlagslektor erwarte. Zum 200. Jubiläum von Frankenstein fragte die Literaturwissenschaftlerin und Dichterin Fiona Sampson, warum Mary Shelley noch immer nicht die verdiente Anerkennung erhalte. Sie wies darauf hin, dass Percys Randbemerkungen in den Notizbüchern der Bodleian Library oft als Beweis für eine Mitautorschaft interpretiert werden. Nach eigener Durchsicht dieser Hefte stellte Sampson fest, dass Percy weniger eingriff als viele heutige Lektoren. Ihre Einschätzung veröffentlichte sie in der Biografie In Search of Mary Shelley, die 2018 erschien. Bath und Marlowe. Nach ihrer Rückkehr nach England im September 1816 zogen Mary und Percy nach Bath, in Clares Nähe. Im Oktober nahm sich Marys Halbschwester Fanny das Leben, im Dezember auch Percys Ehefrau Harriet. Um vor Gericht bessere Chancen zu haben und da Mary erneut schwanger war, heirateten die beiden am 30. Dezember 1816 in London. Im Januar 1817 brachte Claire ihre Tochter Allegra zur Welt. Im September desselben Jahres bekam Mary ihre Tochter Clara. In Marlowe lebte die Familie mit Claire, schrieb intensiv und empfing Freunde. Dort beendete Mary Frankenstein, das anonym Anfang 1818 erschien. Im März desselben Jahres verließ die Familie England endgültig und reiste nach Italien. Italien. Bei der Ankunft in Italien gaben Mary und Percy Shelley das kleine Mädchen Alba an Lord Byron, der damals in Venedig lebte. Byron wollte das Kind großziehen, sofern Claire Claremont keinen weiteren Kontakt zu ihm hatte. Danach begann für die Shelleys ein ruheloses Wanderleben. Sie blieben selten länger an einem Ort. Unterwegs sammelten sie einen Kreis von Freundinnen und Freunden, die oft mitreisten. Ihre Tage füllten sie mit Schreiben, Lesen, Lernen, Besichtigungen und geselligem Austausch. Mary Shelleys italienische Jahre wurden jedoch von schweren Verlusten überschattet. Ihre Tochter Clara starb im September 1818 in Venedig. Ihr Sohn William folgte ihr im Juni 1819 in Rom. Die doppelte Trauer stürzte Mary in tiefe Verzweiflung und entfernte sie von Percy. Er schrieb in sein Notizbuch: »Mein liebstes Mary, warum bist du gegangen und ließest mich allein in dieser düstern Welt? Dein Bild ist hier, so lieblich wie zuvor, doch du bist fort, auf einem trüben Weg, der in den verborgensten Ort des Kummers führt. Ich kann dir nicht folgen, kehre du für mich zurück. Eine Zeit lang fand Mary Trost nur im Schreiben. Die Geburt ihres vierten Kindes, Percy Florence, am 12. November 1819 hob ihre Stimmung, doch sie trug die Erinnerung an ihre verstorbenen Kinder bis an ihr Lebensende in sich. Italien bot den Shelleys, Byron und anderen Geflohenen Freiheiten, die sie in England nicht kannten. Trotz der schmerzhaften Erinnerungen wurde das Land für Mary ein Paradies der Erinnerung. Percy verfasste dort einige seiner bedeutendsten Gedichte. Mary schrieb die Erzählung Matilda, den historischen Roman Walperga sowie die Dramen Proserpine und Midas. Walperga entstand, um ihrem Vater finanziell zu helfen, weil Percy weitere Zahlungen verweigerte. Mary war häufig krank und litt unter Depressionen. Zugleich musste sie Percys Neigung zu anderen Frauen ertragen. Er fühlte sich etwa zu Sophia Stacy, Emilia Viviani und Jane Williams hingezogen. Da beide die Ehe nicht als ausschließliche Bindung verstanden, knüpfte auch Mary enge Freundschaften, unter anderem zum griechischen Freiheitskämpfer Prinz Alexandros Mavrokordatos sowie zu Jane und Edward Williams. Im Dezember 1818 reisten die Shelleys mit Claire Clermont und ihrem Dienstpersonal nach Neapel und blieben dort 3 Monate. Später erhoben die ehemaligen Dienstboten Paolo und Elise Foggy schwere Vorwürfe. Sie behaupteten, Percy habe am 27. Februar 1819 in Neapel ein 2 Monate altes Mädchen namens Eleanor Adelaide Shelley als sein Kind eintragen lassen. Wer die Mutter war, blieb unklar. Sicher ist nur, dass Mary Shelley es nicht war. Eleanor Adelaide starb am 9. Juni 1820 in Neapel. Nach Neapel zog die Familie nach Rom. Die antiken Ruinen inspirierten Mary zu dem unvollendeten Roman Valerius, The Reanimated Roman. Als ihr Sohn William dort starb, brach sie das Manuskript ab. Um ihre Trauer zu bewältigen, schrieb sie die Erzählung The Fields of Fancy, aus der später Matilda wurde. Das Werk kritisiert aus weiblicher Sicht eine von Männern beherrschte Gesellschaft. Im Sommer 1820 zog die schwangere Mary mit Percy, Claire sowie Jane und Edward Williams in die Villa Magni am Golf von Lerici. Dort erhielt Claire die Nachricht vom Tod ihrer Tochter Allegra. Mary fühlte sich in dem feuchten Haus unwohl und erlitt am 16. Juni eine Fehlgeburt, die ihr Leben gefährdete. Percy rettete sie durch ein Eisbad. Percy und Edward Williams besaßen ein kleines Segelboot, ihr vollkommenes Spielzeug für den Sommer. Das Boot war von Daniel Roberts und Edward Trelawney konstruiert worden. Trelawney hatte sich der Gruppe im Januar 1822 angeschlossen. Am 1. Juli desselben Jahres segelten Percy, Edward und der 18-jährige Bootsjunge Charles Vivian nach Livorno. Dort sprach Percy mit Byron und Lee Hunt über die geplante Zeitschrift The Liberal. Am 8. Juli traten die drei die Rückfahrt an. Ein heftiger Sturm kam auf und sie kehrten nie zurück. 10 Tage später wurden 3 Leichen an den Strand bei Viareggio gespült. Byron, Hunt und Trelawney verbrannten Percy Shelleys Körper am Meer. Mary Shelley blieb als junge Witwe mit ihrem kleinen Sohn Percy Florence zurück, gezeichnet von Verlust, doch entschlossen weiter zu schreiben. Rückkehr nach England und schriftstellerische Karriere. Das Romandebüt Frankenstein gilt als herausragende Leistung für eine 20-Jährige. 5 Jahre später, mit 25, sah man in Mary Shelley bereits eine reife Autorin, die selbstständig leben könne. Nach dem Tod ihres Mannes blieb Mary Shelley ein Jahr lang in Genua bei Leigh Hunt und seiner Familie. Dort traf sie häufig Lord Byron und schrieb dessen Gedichte ab. Sie beschloss, ihren Lebensunterhalt durch Schreiben zu verdienen und sich ihrem Sohn zu widmen. Doch das Geld war knapp. Am 23. Juli 1823 reiste sie nach England. Zunächst wohnte sie bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter im Londoner Strand. Eine kleine Vorauszahlung ihres Schwiegervaters ermöglichte ihr bald eine eigene Unterkunft in der Nähe. Sir Timothy Shelley wollte seinen Enkel Percy Florence nur unterstützen, wenn dieser einem Vormund übergeben würde. Mary lehnte sofort ab. Schließlich rang sie ihm eine begrenzte jährliche Zuwendung ab, die sie später zurückzahlen musste. Persönlich begegnete Sir Timothy ihr nie und verhandelte nur über Anwälte. Mary gab die Gedichte ihres Mannes heraus, war jedoch in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, weil sie für Percy sorgen musste. Sir Timothy drohte, die Unterstützung zu streichen, falls eine Biografie des Dichters erscheine. 1826 wurde Percy Florence nach dem Tod seines Halbbruders Charles alleiniger Erbe des Shelley-Nachlasses. Sir Timothy erhöhte die Zahlung von 100 auf 250 Pfund jährlich, blieb aber schwierig. Mary liebte die anregende Gesellschaft im Kreis ihres Vaters William Godwin, doch mangelndes Geld schränkte sie ein. Viele mieden sie weiterhin wegen ihrer Verbindung zu Percy Bysshe Shelley. Im Sommer 1824 zog Mary nach Kentish Town, um in der Nähe von Jane Williams zu sein. Biografin Muriel Spark vermutet, Mary habe sich ein wenig in Jane verliebt. Jane verletzte sie später, indem sie erzählte, Percy habe sie bevorzugt, weil Mary als Ehefrau nicht genügt habe. Zur selben Zeit arbeitete Mary an dem Roman The Last Man, der 1826 erschien, und half Freunden, Erinnerungen an Byron und Percy zu verfassen, um das Andenken ihres Mannes zu bewahren. Sie lernte den amerikanischen Schauspieler John Howard Payne und den Schriftsteller Washington Irving kennen. Payne verliebte sich in sie und bat sie 1826 um ihre Hand. Mary lehnte ab und erklärte, nach einer Ehe mit einem Genie könne sie nur ein anderes Genie heiraten. Payne akzeptierte die Absage und versuchte vergeblich, Irving zu einem Antrag zu bewegen. Mary wusste von diesem Plan, doch wie ernst sie ihn nahm, bleibt unklar. 1827 half Mary ihrer Freundin Isabel Robinson und deren Partnerin Mary Diana Dodds, die als David Lindsay schrieb, ein gemeinsames Leben in Frankreich zu beginnen, mit Hilfe von Payne, den sie über die Einzelheiten im Unklaren ließ, besorgte sie falsche Pässe. Ein Jahr später erkrankte sie in Paris an Pocken. Einige Wochen darauf war sie genesen, hatte jedoch ihre jugendliche Schönheit eingebüßt. Von 1827 bis 1840 arbeitete Mary unablässig als Herausgeberin und Autorin. Sie verfasste die Romane The Fortunes of Perkin Warbeck, Lodore und Falkner. Für Dionysius Lardners Cabinet Cyclopaedia schrieb sie 5 Bände über bedeutende Schriftsteller Südeuropas und veröffentlichte Erzählungen in Damenzeitschriften. Sie unterstützte weiterhin ihren Vater und beide halfen einander bei der Suche nach Verlegern. 1830 verkaufte sie das Copyright einer neuen Frankenstein-Ausgabe für 60 Pfund an Henry Colburn und Richard Bentley. Nach dem Tod ihres Vaters 1836 begann sie, dessen Briefe und Erinnerungen herauszugeben, brach das Projekt jedoch nach 2 Jahren ab. Gleichzeitig setzte sie sich für die Verbreitung von Percys Dichtungen ein. Bis 1837 waren seine Werke weithin geschätzt. Im Sommer 1838 schlug Verleger Edward Moxon eine Gesamtausgabe vor. Mary verlangte, das Epos Queen Mab ungekürzt aufzunehmen. Dank Harriet de Bourainville setzte sie sich durch. Für die Herausgabe der Poetical Works erhielt sie 500 Pfund. Sir Timothy verbot eine Biografie, doch Mary fügte ausführliche Anmerkungen hinzu und erzählte so dennoch Percys Leben. Mary betrieb weiterhin praktischen Feminismus, indem sie Frauen half, die gesellschaftlich ausgegrenzt waren. Sie unterstützte Mary Diana Dodds, die unter dem Namen Walter Sholto Douglas lebte, sowie Georgiana Paul, die von ihrem Ehemann verstoßen worden war. In ihrem Tagebuch schrieb Mary, sie tue nur, was gerecht sei, auch wenn man sie dafür weltlich nenne. Mögliche Liebhaber behandelte Mary vorsichtig. 1828 flirtete sie mit dem französischen Schriftsteller Prosper Mérimée, wies jedoch seine Liebeserklärung höflich zurück. Über die Rückkehr ihres Freundes Edward Trelawney freute sie sich. Doch ihre Freundschaft kühlte ab, nachdem sie sich weigerte, bei seiner geplanten Biografie über Percy mitzuarbeiten. Tagebucheinträge deuten darauf hin, dass sie später Gefühle für den Politiker Aubrey Beauclerk hegte, der jedoch zweimal andere Frauen heiratete. Marys wichtigste Aufgabe blieb das Wohlergehen von Percy Florence. Dem Wunsch seines Vaters folgend, sollte der Junge eine öffentliche Schule besuchen. Mit Sir Timothys widerwilliger Hilfe schickte sie ihn nach Harrow. Um Internatsgebühren zu sparen, zog sie selbst nach Harrow on the Hill, sodass Percy als Tagesschüler lernen konnte. Später ging er nach Trinity College in Cambridge, zeigte dort Interesse an Politik und Jura, aber keine außergewöhnlichen künstlerischen Begabungen. Letzte Jahre und Tod. 1840 und 1842 reisten Mary Shelley und ihr Sohn gemeinsam durch Europa. Mary hielt diese Fahrten später im Reisebericht Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842 und 1843 fest, der 1844 erschien. Im selben Jahr starb Sir Timothy Shelley im Alter von 90 Jahren. Mary beschrieb seinen Tod mit den Worten, er sei wie eine überreife Blume vom Stängel gefallen. Mutter und Sohn waren nun erstmals finanziell unabhängig, doch der Nachlass war kleiner als erhofft. Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde Mary Shelley von drei Erpressern bedroht. 1845 verlangte der italienische Politexilant Gattesi Geld von ihr. Er drohte, vertrauliche Briefe zu veröffentlichen, die sie ihm in Paris geschrieben hatte. Ein Freund ihres Sohnes bestach einen Polizeichef, ließ die Unterlagen beschlagnahmen und vernichtete sie. Kurz darauf kaufte Mary Shelley eigene Briefe von einem Mann, der sich George Byron nannte und sich als unehelicher Sohn von Lord Byron ausgab. Ebenfalls 1845 trat Percy Bysshe Shelleys Cousin Thomas Medwin an sie heran. Er behauptete, eine kompromittierende Biografie über Percy verfasst zu haben und bot an, das Manuskript für 250 Pfund zurückzuhalten. Mary Shelley lehnte ab. 1848 heiratete Percy Florence die aus England stammende Jane Gibson St. John. Die Ehe erwies sich als glücklich und Mary Shelley verstand sich gut mit ihrer Schwiegertochter. Sie lebte mit dem Paar in Field Place in Sussex, dem Stammsitz der Familie, sowie in Chester Square in London. Auf Auslandsreisen begleitete sie die beiden häufig. Seit 1839 litt Mary Shelley unter starken Kopfschmerzen und zeitweisen Lähmungen, die ihr das Lesen und Schreiben erschwerten. Am 1. Februar 1851 starb sie in Chester Square im Alter von 53 Jahren. Ihr Arzt vermutete einen Gehirntumor als Ursache. Mary hatte sich eine Beisetzung neben ihren Eltern gewünscht. Percy und Jane hielten den Friedhof von St. Pancras jedoch für ungeeignet und wählten stattdessen den Friedhof der Kirche St. Peter in Bournemouth, nahe ihrem Haus in Boscombe. Am ersten Todestag öffneten die Angehörigen Mary Shelleys Schreibtischkasten. Darin lagen Haarlocken ihrer verstorbenen Kinder, ein gemeinsames Notizbuch von Mary und Percy sowie ein Exemplar des Gedichts Adonais. Eine gefaltete Seite umschloss ein Seidentuch mit etwas von Percys Asche und dem Rest seines Herzens. Werk, Themen und Nachwirkung. Mary Shelley schrieb seit ihrer Jugend und entwickelte ein vielseitiges Werk aus Romanen, Reiseberichten, Kurzgeschichten und Biografien. Frankenstein und Der letzte Mensch verbinden Einflüsse der Schauer- und historischen Literatur mit Kritik an Fortschrittsglauben und romantischem Heroismus. Häufig stehen Familie, Mitgefühl und Verantwortung im Mittelpunkt. Ihre Romane wie Walperga, Lodore oder Falkner entwerfen weibliche Gegenentwürfe zu männlich geprägten Macht- und Gesellschaftsstrukturen. Zudem bewahrte sie durch sorgfältige Editionen das literarische Erbe von Percy Bysshe Shelley. Nach ihrem Tod galt sie lange nur als Ehefrau und Autorin von Frankenstein. Viktorianische Bearbeitungen und frühe Bühnen- und Filmadaptionen prägten dieses Bild. Erst späte Neueditionen führten zu einer Neubewertung. Heute gilt Mary Shelley als bedeutende Stimme der Romantik, die politische Schärfe, humanistische Ethik und eine weibliche Perspektive vereinte.